Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 2. Dezember 2024. Gestern hat offiziell die Adventszeit begonnen, der erste Adventssonntag. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Zeit, vielleicht auch ein bisschen Besinnlichkeit im Kreis der Familie oder auch alleine. Man kann ja auch mit sich selber in feierlich-weihnachtliche Adventsstimmung sich hineinfühlen gewissermaßen. Ich habe den Tag eröffnet mit einem Kirchengang. Und ich war sehr gespannt. Und ich durfte, und das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis, ich durfte wertvolle Impulse, Anregungen empfangen von Pfarrer Andrea Bianca. Andrea Bianca ist Pfarrer in meiner Wohngemeinde Küsnacht am Zürichsee. Und er hat das sehr, sehr gut gemacht. Er hat seine Predigt gehalten, offen für Anregungen, für Wünsche. Er hat die Kirchgemeinde aufgefordert, ihm Vorschläge zu schicken, was man in dieser Adventspredigt gerne hören möchte, auch welche Lieder, welche Bibelstellen, welche Gedanken da angesprochen werden sollen. Und er hat das auf eine, ja, auch sehr virtuose und geistreiche Art getan. Und für mich ist eine Erkenntnis aus diesem gestrigen Adventsgottesdienst hervorgegangen, die möchte ich mit Ihnen teilen. Und diese Erkenntnis, es gab viele, aber das ist für mich die wichtigste. In der Adventszeit sollten wir unsere Seelen auf Empfang stellen. Das ist das Wichtigste. Offen bleiben, durchlässig bleiben, die Seele auf Empfang stellen. Eine empfindliche Membran, gewissermaßen eine Antenne. Wir sind aufgerufen, wir sind gehalten, die Antennen auszufahren und, ja, aufzunehmen, was da auf uns zukommt. Und damit verbunden, das habe ich gestern gelernt, ist eben ein ganz entscheidender Gedanke dieser Adventszeit. Advent, das, was kommt. Man freut sich auf das, was kommt, aber man weiß nicht, was kommt. Das heißt, man muss sich auf das Unerwartete einstellen und sich da nicht zunageln, nicht in Igelstellung gehen, sich nicht einbunken gewissermaßen im Vertrauten, in dem, was man ja zu beherrschen, zu kontrollieren glaubt, sondern gerade das Unerwartete ist hier das Entscheidende. Und dass man sich dafür öffnet, das ist ein ganz wichtiger Anstoß. Das ist eine ganz wichtige gedankliche Kalibrierung gewissermaßen, die man sich vor Augen halten sollte, auf die man sich einstellen, auf die man sich eintunen sollte, wie es vielleicht zeitgeistig heißt, die Seele auf Empfang stellen. Und das macht vielleicht den Zauber dieser Adventszeit aus. In aller Gedrängtheit, im ganzen Stress, den man ja auch erlebt am Ende eines Jahres, wobei das Kirchenjahr eben neu beginnt. Man steht schon im neuen Jahr, wenn man da in einer Kirchgemeinde zu Hause ist mit dem ersten Advent. Aber für viele endet das erst am 31. Dezember. Und bis dahin, vor allem bis Weihnachten, ist noch ein vollgepacktes Programm zu absolvieren. Und eben auch in dieser Zeit sollte man die Seele auf Empfang stellen. Schalten Sie Ihren persönlichen Seelenempfänger ein. Das ist da das Wichtige in der Adventszeit. Was sind die Themen, was sind die interessanten Anstöße, die wir aus den Nachrichten entgegennehmen können? Ich habe gestern mit großer Aufmerksamkeit den Leitartikel gelesen von Arthur Ruttishauser in der Sonntagszeitung des Hauses Tamedia, und er hat dort getitelt «Totgeburt Bilaterale». Und ich musste innerlich ein bisschen aufatmen, denn diese sogenannten Bilateralen, die ja gar keine bilateralen Verträge sind, wir haben darüber schon oft gesprochen, es geht um dieses Vertragsverhältnis zur Europäischen Union. Die EU möchte, dass die Schweiz sich als Rechtskolonie unterwirft. Die EU möchte, dass wir in Zukunft zulassen, dass nicht gewählte Funktionäre der EU in diesen aus unserer Sicht demokratisch dysfunktionalen Institutionen, dass die in Zukunft in wesentlichen Teilen unserer Rechtsordnung die Gesetze erlassen können, in wesentlichen Teilen unserer Wirtschafts- und Sozialgesetzgebung, bis hin zur Zuwanderung, bis zur Art und Weise, wie wir unseren Arbeitsmarkt gestalten. Das sind Dinge, die in Zukunft in Brüssel entschieden werden sollen. Geht es nach der Europäischen Union und geht es auch nach dem Bundesrat? Denn alle Zeichen sind darauf gerichtet, dass unser Bundesrat eben dieses Verhandlungsmandat, dass das alles abnickt und gut findet, dass er dies unterschreibt. Und das wäre natürlich und ist ein Riesenfehler. Er schiebt damit natürlich die ganze Verantwortung ans Parlament und ans Volk. Und am Schluss wird es dann eine Volksabstimmung brauchen, um diesen Unsinn vom Tisch zu wischen. Brandgefährlich. Deshalb ist es interessant, dass Medien, die früher also wirklich fast schon EU-hörig, EU-turbomäßig hier die Anbindung, die Unterwerfung gepredigt haben, und der Tagesanzeiger gehört da fraglos dazu. Heute ist noch die Neue Zürcher Zeitung, die sozusagen als letzte einflussreiche publizistische Bastion hier diese Unterwerfung predigt. Der Tagesanzeiger, vor allem die Sonntagszeitung, die scheint hier einen neuen Kurs zu fahren. Ruttishauser ist skeptisch, dass das durchkommen kann. Ja, er spricht von einer Totgeburt aufgrund eben der vielen Fehler und Verfänglichkeiten, die in diesen sogenannten bilateralen Verträgen, die ja gar nicht bilateral sind, drinstecken. Sie sind eben deshalb nicht bilateral, weil bilateral heißt, dass man auf Augenhöhe gleichberechtigt Verträge abschließt, die man auch gleichberechtigt wieder kündigen kann. Und das, was die EU hier will, was ihnen vorschwebt und was unser Bundesrat unverständlicherweise auch noch abnickt, zu unterschreiben gedenkt, das ist eben ein klares Herr-Knecht-Verhältnis. Die EU kann dann einseitig Verträge abändern, eben diese Verträge. Sie kann dann Verordnungen erlassen, Gesetze, gegen die wir uns theoretisch noch wehren können, aber nur gewissermaßen vor vorgehaltener Pistole, mit der Pistole an der Schläfe, quasi, wenn wir uns dagegen aussprechen, kann die EU dann Sanktionen bringen. Und interessant ist ein Beispiel, das Ruttishauser in diesem Zusammenhang erwähnt, die frühere Bundesrätin Doris Leuthard, sozusagen die Angela Merkel der Schweiz, auch von den Medien jahrelang hochgejubelt, jetzt fragt man sich, warum eigentlich diese Doris Leuthard, die das Weltklima retten wollte, die sich das zutraut, aber nicht einmal die eigenen Postautos und die Subventionen im Griff hatte. Sie hat ja immer gesagt, wir brauchen diese EU-Verträge, vor allem auch im Strombereich. Wir müssen unbedingt ein Stromabkommen abschließen. Das ist sozusagen der erste Trojaner, den man da ins System stellt. Und mit diesem Stromabkommen sieht man da mit diesem Schlagrahmen, mit dieser Glasur gewissermaßen, wird das dann dermaßen strahlen und veredelt, dass die Leute dem gewissermaßen ihren Segen geben werden, weil Stromabkommen seien ja im gegenseitigen Interesse. Und da schreibt Ruttishauser eben sehr zu Recht, dass es eben nicht sehr weit her ist mit dieser Vertragstreue in der EU. Wir haben es während der Corona-Zeit gesehen, als man Masken brauchte, medizinische Versorgungsgüter. Dann haben einfach alle für sich zuerst geschaut und da wurden die nicht geliefert. Und meinen Sie ernsthaft, dass im Fall einer Strommangellage die Deutschen, die Franzosen oder irgendjemand uns den Strom liefern wird, gemäß diesen Verträgen, das können Sie vergessen, das glauben nur die Schweizer, das glauben nur ein paar besonders naive Leute im Bundeshaus. Nein, wir müssen doch darauf arbeiten, darauf hinarbeiten, unsere Stromversorgung wieder möglichst autark zu gestalten. Neutralität. Die Neutralitätsinitiative startet noch nicht so richtig durch bei der SVP. Das ist mein Eindruck, dass in der SVP-Bundeshausfraktion dieses Anliegen, die Neutralität wieder integral zurückzubringen, noch nicht so wirklich Feuer gefangen hat, auch Begeisterung auslöst. Man ist da eben noch sehr stark in diesen EU-Abkommen, man ist in anderen Themen drin, aber die Neutralität, meine Damen und Herren, ist ein dermaßen wichtiges Grundlagenthema. Ich habe das letzte Woche angesprochen, die Neutralität ist der fundamentale Schutzschirm der Schweiz in einer gefährlichen Welt, und dass die Welt eben nicht einfach nur ein United Colors of Benetton Ringelreihen ist, ein großes Lagerfeuer, an dem wir alle fröhliche Lieder singen, sondern dass es hier eben kracht, knallt, dass es Konflikte gibt und Kriege, und dass wir eine aufgestaute Krisenzeit, die man versucht hat, ja in den letzten Jahrzehnten mit Geld zuzuschütten, dass jetzt diese Krisen nach vorne kommen, dass jetzt eben auch die Gegensätze zwischen den Machtblöcken wieder zutage treten. Auch da hat man sich ja eingeredet, vor allem auf westlicher Seite, wir haben gewonnen, wir stehen sozusagen an der Spitze der Geschichte. Und jetzt merkt man, so sehen sie eben nicht alle. Die Russen haben das Gefühl, sie werden überfahren. Die Chinesen haben den Eindruck, man wolle sie da an die, in die Ecke drängen. Der globale Süden, der sogenannte globale Süden, der möchte da auch nicht sozusagen als Kolonialgebiet in die Geschichte eingehen. Da regen sich also unterschiedliche Interessen. Die werden jetzt zum Teil gewalttätig ausgetragen, diese Konflikte. Wir sehen das in der Ukraine. Und vor dem Hintergrund all dieser Erkenntnisse, dieser Gefährlichkeiten, ja, ist doch die Schweiz gefordert, zu dem Überlebensprinzip ihrer Geschichte zurückzukehren, zur Neutralität. Das ist der Schutzschirm, schon mal ganz am Anfang, weil man als neutrales Land mit niemandem in eine feindselige Beziehung hineingerät. Das heißt, man steht schon mal gar nicht auf der Abschussliste. Jetzt kann es ja passieren, hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, dass auch Neutrale überfahren wurden, zum Beispiel Belgien im Ersten Weltkrieg. Aber die Belgier haben sich gewehrt und das hat den Deutschen am Schluss jene wertvollen Wochen gekostet, dank denen sie dann am Schluss den Ersten Weltkrieg verloren haben. Mit allen fürchterlichen Konsequenzen, die sich daraus dann auch wieder ergeben, die daraus ergeben haben, die sich daraus dann entsprechend entwickeln würden. Also das ist ganz wichtig. Die Neutralität schützt einen zwar nicht absolut, aber sie schützt einen schon sehr stark relativ, weil man niemandes Feind ist. Sie brauchen natürlich eine starke Armee. Nicht eine Armee, die an der NATO hängt und damit natürlich die Neutralität schon entkräftet, sondern eine autonome Armee. Da muss man das Vorbild der Armee 61 wieder aus der Schublade holen. Damals war ja die Schweiz beeindruckend, weltweit. Wir werden das in der Weltwoche in Zukunft auch wieder nach vorne bringen, diese Armee 61. Das ist das Referenzmodell, meine Damen und Herren. Natürlich muss man das modernisieren, aber da müssen wir irgendwie wieder zurück zu dieser Form der glaubwürdigen Selbstverteidigung. Also die Neutralität greift eben schon im Nichtkriegsfall. Wenn sie dann konkret angegriffen werden, müssen sie nicht mehr neutral sein. Sie müssen auch nicht gesinnungsneutral sein. Das ist auch so ein Unsinn, der heute erzählt wird. Sie können doch sich als Schweizer, auch als Schweizer Politiker übrigens, beliebig äußern. Ich habe jetzt den Russen oft das Ohr gegeben, auch mal diese Seite reingebracht. Da setzt man sich natürlich alle möglichen Verdächtigungen und möglicher Kritik aus. Die ist auch willkommen, das ist auch in Ordnung. Man soll das ja auch kritisieren, was ich mache, sich damit auseinandersetzen. Das hilft mir ja auch, immer wieder besser zu werden. Dann gibt es Parlamentarier oder eben früher, als ich noch im Parlament war, gab es dann andere Stimmen, die eher der ukrainischen Seite da gewissermaßen den Teppich ausgerollt haben. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich immer gesagt habe, ja, das haben wir sonst schon überall. Man muss ja auch den blinden Flecken sozusagen hier etwas wieder ins Bewusstsein hineinrücken. Also da sind sie doch überhaupt nicht gehalten, neutral zu sein, gesinnungsmäßig oder meinungsmäßig. Aber als Staat, die Eidgenossenschaft, der Bundesrat, der hat eben neutral zu sein. Und neutral heißt, dass man nicht Partei ergreift, dass man sich zurückhält, dass man nicht auch alles kommentiert und behutsam auftritt, wie es ja des Schweizers Art ist, international. Vor allem, wenn er als Politiker in Erscheinung tritt, als Regierungspolitiker, dass man Verständnis zeigt nach allen Seiten, dass man auch Distanz pflegt nach allen Seiten, freundliche Distanz. Das erfordert sehr viel Disziplin und damit kommt man auch unter Druck, weil vor allem in einer polarisierten Situation wollen einen natürlich alle auf ihre Seite ziehen. Und deshalb ist die Neutralität etwas sehr Unbequemes. Entgegen dem, was man in den Medien immer lesen kann, ist eben die Neutralität alles andere als Anbiederung, sondern Neutralität bedeutet, zuerst einmal zur Schweiz zu stehen. Switzerland first. Also lange vor Trump hat man im Grunde diese Philosophie hier nicht nur gedanklich verinnerlicht, sondern eben auch gelebt. Und diese Neutralität, die ist sehr, sehr wichtig. Und das ist in der SVP noch nicht so richtig angekommen, weil da natürlich auch viele Militärfans, Russlandgegner, alte kalte Krieger sind, empörte, die sich zu Recht natürlich darüber aufregen, dass Putin die Probleme, die er mit den Amerikanern hat, in der Ukraine auf diese gewalttätige Art und Weise löst. Das löst natürlich, das entfacht natürlich negative Emotionen, das ist auch richtig, aber man darf diese Emotionen nicht zur Leitlinie der Außenpolitik machen oder gar zum Faktor, zum Hebel, um bewährte Prinzipien unserer Außenpolitik über Bord zu werfen. Das dürfen wir auf keinen Fall tun. Zurück zur Neutralität. Ich habe darüber einen großen Artikel veröffentlicht in der NZZ ohne Weltwoche-Logo, weil ich eben das nicht brauchen wollte als Abo-Werbung, weil es ist nicht verboten, dass man die Weltwoche abonnieren darf, sondern ich wollte gerade im Umfeld der NZZ, wo eben eine gewisse Neutralitätsmüdigkeit zu herrschen scheint, wollte ich einerseits die Dringlichkeit, die Gefährlichkeit dieser heutigen kriegerischen Lage ins Bewusstsein bringen, aus meiner Sicht, und zweitens daran erinnern, wie wichtig die Neutralität ist. Und das scheinen mir Positionen zu sein, die in der NZZ zu kurz kommen. Und die Neue Zürcher Zeitung ist eine Zeitung, die ich sehr, sehr respektiere. Ich habe dort wichtige berufliche Ausbildungsjahre erlebt. Ich kenne auch die dort arbeitenden Kollegen, allen voran den Chefredaktor Erik Guyer, den ich auch sehr respektiere. Er hat einen tollen Job gemacht mit seinem Team. Die haben auch Erfolg mit dem, das ist richtig. Aber mir scheint diese ganze Dimension eben der Neutralität, dieser schweizerischen Sicherheitsrezeptur, nicht eine Doktrin, wir sind eben nicht doktrinär, es ist ein Rezept, es ist eine Methode, die auch immer wieder überprüft werden muss, aber sie hat sich bewährt, und bevor man das Bewährte einfach so mal schwuppdiwupp verabschiedet, muss man sich ganz genau vor Augen halten, ob das nicht leichtsinnig ist, und meines Erachtens ist es hochgradig leichtsinnig und eben auch gefährlich. Sessionsbeginn. Heute startet die Weihnachtssession, könnte man sagen, die Adventssession in Bundesbern. Wir wünschen allen Parlamentariern, auch im Parlament, meinen früheren Kollegen, auch den Neuen, die jetzt dazustoßen, eine tolle Adventszeit. Ja, mögen auch Sie Ihre Antennen auf Empfang stellen und da nicht sozusagen sich verlieren oder eben abkapseln in diesem Overkill der Eindrücke, der Impulse und auch der Endjahreshektik, sondern eben offen bleiben, durchlässig bleiben für das Unerwartete. Das ist in der Politik auch sehr wichtig, gerade in der Politik, die ja immer in den Schützengraben tendiert. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin auch selber immer wieder in den Schützengraben gestiegen, oft gegen besseres Wissen. Und man wird sozusagen, auch wenn man das Gegenteil will, immer wieder hineingezogen, auch in diese Mechanismen. Ganz wichtig, dass man das da auch immer wieder mal herausnimmt. Und in dieser Session geht es ums Budget, da geht es ums Geld und da geht es ums Sparen. Und das ist sehr wichtig, wenn wir beobachten, was in anderen Ländern passiert, wo eben diese Sparbemühungen nicht funktionieren. Es ist wichtig zu sparen. Und die verschiedenen Parteien haben da unterschiedliche Vorstellungen. Und ich bringe Ihnen hier meine, wo ich Ihnen sage, wo man zwingend sparen müsste. Für mich sind folgende Posten dringend in Frage zu stellen. Entwicklungshilfe, Geld ans Ausland. 3,8 Milliarden Schweizer Franken zurückhaltend gerechnet. 3,8 Milliarden, das geben wir einfach so fürs Ausland aus. Jedes Jahr zum Vergleich die schweizerische Landwirtschaft 3,6 Milliarden. Also fürs Ausland haben wir viel mehr Geld als für unsere produzierende Landwirtschaft, die übrigens eine kriegswichtige Industrie ist. Wenn draußen also wirklich der Weltenbrand ausbricht, dann müssen wir uns selber versorgen können. Das dürfen wir nicht vergessen. Da kannst du nicht einfach die Lebensmittel aus dem Ausland bestellen. Das zeigt Ihnen die Gewichtung. Also das Ausland ist unseren Gesetzgebern in Bern mehr wert als unser Inland, unsere Schweiz, unsere Landwirtschaft. Dann natürlich das Thema soziale Wohlfahrt. Da sind wir bei einem Betrag angelangt, wo man Schwindelgefühle bekommt. 30,30 Milliarden Schweizer Franken gehen für Soziales, für soziale Wohlfahrt jedes Jahr da in die entsprechenden Stellen hinein. Und was wir besonders, das ist eine unglaubliche Zahl, das ist gigantisch, das hat in den letzten 10, 15 Jahren auch nochmal um 10 Milliarden zugenommen. Das ist unglaublich, wie viel Geld mittlerweile in diese soziale Wohlfahrt hineingeht. Das heißt, der Sozialstaat ist zu seinem eigenen Schneeballsystem geworden, zu seinem eigenen Menschenmagneten. Der schafft natürlich auch Anreize, die immer mehr Leute in diesen Sozialstaat hineinziehen. Und wir sehen das als herausragendes Beispiel in negativer Hinsicht, an der sogenannten Scheinindividualität. Ich meine, das explodiert geradezu. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren haben wir hier eine Titelgeschichte gebracht von Markus Schneider, brillant, die Schweiz, ein Volk von Invaliden. Damals wurde der Begriff Scheininvalidität geprägt und Schneider hat das sehr minutiös recherchiert. Zum Beispiel sehr viele psychische Krankheiten sind damals in die IV hinein verfrachtet worden. Zum Beispiel in Basel-Stadt hatten sie eine hohe Dichte damals der psychischen Invalidität. Und er hat dann gezeigt, dass eben auch die Korrelation, also die Beziehung zwischen der Zahl von Psychoanalytikern und Psychiatern zur Zahl der eben psychisch Krankgeschriebenen sehr eine offensichtliche ist. Also je mehr Psychiater sie irgendwo haben, desto mehr psychisch Kranke werden dann auch durch dieses System produziert. Und heute haben wir wieder einen dramatischen Anstieg, vor allem bei jungen Leuten, dieser sogenannten psychologischen Scheininvalidität. Dieser Ausdruck gefällt nicht vielen. Das ist ein Ausdruck, der natürlich wehtut, weil man bei Invaliden sozusagen eine Art natürliche Mitleids- und Mitgefühlsreaktion in sich wachruft. Aber hier ist ganz klar auch von Scheininvalidität zu sprechen. Und ich sage immer, der Vorwurf ist da nicht denen zu machen, die dann diese Vergünstigungen vom Staat in Anspruch nehmen. Der Mensch ist Jäger und Sammler. Der Vorwurf ist denen zu machen, die eben die Sozialleistungen auf diese Art und Weise verschieben lassen. Thema Landesverräter, Stichwort Landesverräter, nur ganz kurz, habe in der Sonntagspresse einen interessanten Artikel gelesen mit einem Zitat von Niklaus Meyenberg, dem früheren Weltwoche-Journalisten, bekannten Autor, Exponenten der Linken. Und der hat mit Blick auf die militärischen Landesverräter des Zweiten Weltkriegs, da sind ja einige exekutiert worden in der Schweiz, immer gesagt, die Großen hat man amnestiert und die Kleinen hat man füsiliert. Also die Großen hat man laufen lassen und die Kleinen hat man dann sozusagen vor das Standgericht gestellt. Und das ist einfach nicht richtig, das stimmt nicht. Die, die erschossen wurden im Zweiten Weltkrieg, waren Verräter von militärischen Geheimnissen an den Feind. Das war Landesverrat in einem Krieg. Und es gab eine Untersuchung in den 70er Jahren von einem SP-Juristen, von dem Peter Noll. Und der ist damals zum Schluss gekommen, dass von all denen, die bedauerlicherweise da erschossen wurden, durch die Schweiz, in der Schweiz, Schweizer, wegen Landesverrats, dass keiner von denen zu Unrecht erschossen worden sei. Das ist das Gutachten eines sozialdemokratischen Rechtsexperten, das 1977 damals in der Öffentlichkeit natürlich auch zur Kenntnis genommen werden musste. Und das, was Meyenberg anspricht und was eben gestern auch in diesem Sonntagszeitungsartikel, glaube ich, angesprochen wurde, vielleicht NZZ am Sonntag, ich bin nicht mehr ganz sicher, das waren dann, ja, vielleicht freisinnige Nazi-Sympathisanten vom rechten Zürichseeufer, ehemalige Fröntler oder auch, ja, eben Befürworter einer autoritären Verhärtung des Staates. Das waren Leute mit einer falschen Gesinnung. Die kann man verwerflich finden, aber das ist etwas ganz anderes als Landesverrat. Landesverrat im Sinne der Preisgabe militärischer Geheimnisse im Krieg, das ist hier das Thema, das eben auf diese sehr drastische, drakonische Art und Weise bestraft wurde. Aber das, was da Meyenberg meinte, das waren im Grunde aus seiner Sicht Gesinnungsverbrechen und nicht Landesverrat im eigentlichen Sinne. Dann vielleicht noch aus den USA, werde in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen. Trump hat einen neuen FBI-Direktor nominiert, eine sehr interessante Persönlichkeit. Er heißt Kash Patel oder Kash Patel, ist ein Inder, also stammt von Indern ab, ist in den USA aufgewachsen, hat dort studiert. Und er hat Folgendes Bemerkenswertes von sich gegeben. Er hat gesagt, der größte Feind des amerikanischen Staates sei heute der amerikanische Journalismus. Und er werde das FBI irgendwie einsetzen, um hier gegen diese Staatsfeinde vorzugehen. Das löst natürlich jetzt bei vielen Kommentatoren, gerade in den Medien natürlich Zetrum Mordio aus. Aber interessant, jetzt hier etwas dahinter zu blicken, denn Patel hat ein Buch geschrieben, «Government and Gangsters, the Deep State, the Truth and the Battle for Our Democracy». Und er war 2016 involviert bei den Untersuchungen gegen diese Hexenjagd, die man veranstaltet hat gegen Trump wegen der angeblichen Beeinflussung der russischen Geheimdienste der Trump-Wahl. Es ist eine unglaubliche Verschwörungstheorie aufgezogen worden und er hat das untersucht. Ich nehme an, er hat dort ein Horrorerlebnis gehabt und festgestellt, wie eng eigentlich FBI, Medien zusammenspielen, um einen demokratisch gewählten Präsidenten abzuschießen. Und das ist der Erfahrungshorizont, vor dem dieser Cash Patel sozusagen nun seinen Krieg gegen die Medien gewissermaßen ausruft oder eben diese Feindbestimmung, die natürlich in den Medien nicht gern gehört wird. Und ich finde sie auch sehr, sehr stark übertrieben. Ich würde sagen, in der Geschichte der Vereinigten Staaten waren die Medien nicht der größte Feind dieses Staates. Da kämen mir andere Bedrohungen zuerst in den Sinn. Aber man sollte das jetzt auch nicht zum Anlass nehmen, um gleich wieder zur Tagesordnung überzugehen, sondern man muss sich schon etwas kritisch hinterfragen, was ist eigentlich mit den Medien los, dass sie überhaupt dermaßen negative Gefühle auslösen. Das hat eben nicht nur damit zu tun, dass da irgendein antifreiheitlicher Politiker gewissermaßen in ein Amt gewählt wurde, sondern dass eben die Medien tatsächlich sehr viel Anlass geboten haben, in den letzten Jahren solche Feindseligkeiten als plausibel erscheinen zu lassen. Hochinteressant, also hier wieder eine Nomination, über die sicherlich noch intensiv gesprochen werden wird. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich verabschiede mich, ich melde mich gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe. Freue mich, wenn Sie auch dort dabei sind.